Ich rede täglich mit Leuten auf der Straße oder im Einkaufsladen oder wo auch immer ich Menschen begegne und ich frage sie immer wieder ähnliche Fragen. Zum Beispiel, sehen Menschen deinen Wert? Hast du das Gefühl, dass Menschen deinen Wert bestätigen? Dass du, nicht weil sie müssen, sondern sie wählen es, dir zu sagen, du bist ein wertvoller Mensch. Haben sie genug Menschen, die ihnen solche Dinge vermitteln? Und die überragende Mehrheit sagt, wenn ich ehrlich bin, nein. Das heißt, wir können unsere Welt verändern, indem wir stoppen und Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Ich kam heute Morgen hier rein und da war noch alles im Aufbau. Und ich will mal denen danken, die vorher kommen, länger bleiben, extra Meile laufen, um Kirche zu bauen, dass wir sie genießen können. Und wir wollen denen mal einen riesen Applaus geben. Danke, Stefan. Und danke, Team. Danke, dass ihr so ein Herz, so eine Leidenschaft, so eine Freude investiert. Und danke, dass ihr heute da seid. Ihr seht blendend aus. Ich muss mich gar nicht, also, dass ich im Schwarzwald lebe, ist schon eine Strafe. Aber aber wir haben auch eine Location. Drei Leute sind aus Tingen da. Das ist unten im Hochrheingebiet. Und die sind extra, weil sie hier in Düsseldorf sind, haben sie gedacht, hey, unser Pastor ist hier, wir kommen dazu. Von daher danke, dass ihr da seid. Eine Riesenfreude. Aber das Leben vergeht brutal schnell. Und am Ende vom Tag, was zählt in 100 Jahren? Die Frage ist wichtig. Ich habe heute Morgen im Hotel mit einer Frau gesprochen. Und ich war in Jogmontur. Und dann sagt sie, oh, und gehen Sie laufen? Ich sage, ja, gleich. Ich lese noch ein bisschen. Was lesen Sie? Dann waren wir im Gespräch und dann haben wir mehrmals Kontakt gehabt und ich habe ihr meine Wertschätzung ausgedrückt und ich habe sie eingeladen, für Düsseldorf zu kommen. Und wie wäre es, wenn du ab heute ein einladender Mensch wirst? Bei der Firma, wo du arbeitest, bist du eine positive Kraft. In deiner Familie übernimmst du Verantwortung und sagst, hey, du hast dir eine neue Brille gekauft. Ja, du hast keine, aber genau. Und du siehst das, das ist entscheidend, weil das, was ich jetzt vorlese, ist auch Realität. Eine Frau begleitet ihren Ehemann zum Arzt. Nach dem Check-up ruft der Arzt die Ehefrau allein in sein Zimmer und sagt, ihr Mann ist in einer schrecklichen Verfassung. Er leidet an einer sehr schweren Krankheit, die mit Stress verbunden ist. Sie müssen meinen Anweisungen unbedingt folgen, sonst wird er sterben. Machen Sie ihm jeden Morgen ein nahrhaftes Frühstück. Zum Mittagessen geben Sie ihm ein gutes Essen mit, das er zur Arbeit nehmen kann. Und am Abend kochen Sie ihm ein wirklich wohlschmeckendes Abendessen. Nerven Sie ihn nicht mit alltäglichen und Kleinigkeiten, die seinen Stress nur noch verschlimmern könnten. Besprechen Sie auch keine Probleme mit ihm. Versuchen Sie ihn zu entspannen und massieren Sie ihn häufig. Er soll vor allem viel Teamsport im Fernsehen ansehen können. Und am wichtigsten, haben Sie mehrmals in der Woche Sex mit ihm. Wenn Sie das in den nächsten 12 Monaten tun, wird er ganz sicher wieder gesund werden. Die Frau hört sich das an, steht auf, geht raus, setzt sich ins Auto zu ihrem Mann und die zwei fahren nach Hause. Auf dem Weg nach Hause fragt der Mann, du Schatz, was hat der Arzt dir gesagt? Die Frau fasst sich kurz an den Kopf, dreht sich zu ihrem Mann und sagt, du wirst sterben. Schau mal hier, keiner von uns. Das ist lustig, weil es überzogen ist, aber da ist auch eine Wahrheit drin. Wir haben alle schon Schmerz gehabt und zwar aufgrund von dem Versagen anderer Menschen. Wir haben alle schon Enttäuschung erlebt, wir haben alle schon Dinge erlebt, die unser Herz gebrochen haben. Wir sehen alle gut aus, aber was in deinem Herz drin ist, ist nicht immer so schön. Und Stress und mühsame Erfahrungen, und Beziehungsbrüche und vielleicht Krankheiten und manchmal Schicksalsschläge zeichnen das Leben. Und ich will über ein Thema heute Morgen unter dieser Serie Family Dynamics, will ich über ein Thema sprechen, das nenne ich, so wirst du deinen Schmerz los. Ja, du sagst, Theo, woher weißt du überhaupt, du kennst mich gar nicht, dass ich Schmerz habe. Ich habe 45 Jahre Erfahrung in Kirchen. und davon 37 Jahre als Verantwortlicher der Kirchen leitet. Und ich sag dir, es dauert nicht lange, wenn Menschen ehrlich werden, dass sie ihren Schmerz auspacken und sagen, das stinkt mir gerade, damit habe ich echt zu kämpfen, das ist passiert und seitdem ist das bei mir passiert. Oder. Studien post-Corona sagen, dass jedes zehnte Schulkind ernsthafte psychologische Probleme hat und jedes fünfte leichte psychologische Probleme. Das ist alarmierend. Wir leben in einer dysfunktionalen, fluiden, highly connected society. Aber wir sind mehr allgemein verbunden als tiefgehend. Und deswegen nährt es unsere Seele nicht so, wie wir uns das alle wünschen würden. Das ist eine Kunst, Beziehungen zu pflegen, die das Herz aufbauen und nähren. Und ich habe heute Morgen in meiner Bibellese einen Vers gefunden und ich lerne Verse auswendig. Und zwar jeden Tag einen, ich vergesse sie auch immer und ich wiederhole sie, aber in Psalm 94, Vers 19 steht, als viele beunruhigende, unruhige Gedanken in mir waren, beglückten mich deine Tröstungen. Meine Seele wurde durch deine Tröstungen beglückt. Am 8. März 1972, nachdem ich 2 Stunden plus im Türrahmen unserer Mietswohnung im 8. Stock in der Bugginger Straße 57 saß, mit meinem Schulranzen, ich war 8 Jahre, und ich wartete nie vor unserer Eingangstür, weil meine Mutter war immer zu Hause. Aber heute nicht, an dem Tag nicht. Ich wartete und lange Zeit verging. Der Aufzug ging oft hoch und runter. Oft ging er auf, aber nicht meine Mutter kam raus. Endlich kam der Aufzug wieder hoch, man konnte das hören. Und ich dachte, ich bin mal gespannt, ob der bis in die höchste Stufe geht, den 8. Stock. Das tat er. Die Tür ging auf. Meine kleine, 4 Jahre alte Schwester kam raus. Was sie verkündete, war mehr, als ich vertragen konnte. Wie ein Marktschreier kam sie rausgelaufen als 4-jähriges Mädchen. Der Papa ist tot, der Papa ist tot, der Papa ist tot. Klar war, dass sie nicht verstand, was sie sagte. Aber meine Mutter war 3-4 Schritte hinter ihr. Auf Blick auf den Boden gesenkt, weinend kam sie aus dem Aufzug raus. An diesem Tag, brutal, was ein 8-Jähriger kann, innerhalb von Sekunden habe ich entschieden, ich werde meinen Schmerz in meine Kiste verbergen. Und dann fing eine Geschichte an von Minderwertigkeit, Prüfungsblockaden. In der 11. Klasse bin ich von einem Gymnasium geflogen, mit einer 6 in Englisch und noch anderen guten Noten. Weil ich blöd war, das dachte ich, aber blöd war ich nicht. Ich war blockiert. Keine Hand. Wer außer mir empfindet sich manchmal auch? Keine Hand. Einfach nur mitfühlen. Wer empfindet sich manchmal auch blockiert? Durch andere Menschen? Durch sich selbst? Durch Umstände? Durch Gedanken, die aus der Vergangenheit wie ein Schatten über dein Leben ausbreiten? Und du hast das Gefühl, du bist immer überschattet von Tod. Immer überschattet von Stress. Immer überschattet von Angst. Immer überschattet von diesem nagging feeling, von diesem Gefühl, nicht gut genug zu sein, nicht schön genug zu sein, nicht stark genug zu sein, nicht intelligent genug zu sein. Wir kennen solche Dinge. Die Bibel ist das beste therapeutische Buch im Universum. Es gibt nichts Besseres. Allerdings muss man sich reinlesen. Es ist nicht wie die Bild-Zeitung. Große Überschriften, leicht verdaulich, nicht viel wert. Die Bibel hat auch große Überschriften, aber die Bibel ist ein Buch, da will man reingehen, da will man reinlesen, das braucht Zeit. Und wenn du es nicht verstehst, dreh dich mal zum Nachbar, wenn du die Bibel nicht verstehst, sag deinem Nachbar, ist das nicht schlimm. Einfach weiterlesen, das ist wichtig, einfach weiterlesen. Okay, lass uns mal reingehen. Diese Frau, ich finde sie so erstaunlich, diesen Witz liebe ich. Warum? Weil er derb ist. Sie sagte, ja, er hat ein Problem und ich könnte ihm helfen, aber so viel Wert hat er nicht bei mir. Er wird sterben. Und genau hier vorne der erste Reihe hat irgendjemand gesagt, oh. Aber sie hat in jedem Fall nicht oh gesagt, weil ich sage euch, warum sie ihn sterben lassen wollte. Weil irgendwann hat sie sich ja in den Mann verliebt, sonst wären sie ja nicht zusammen. Selten. Ich mache Eheberatung seit über 30 Jahren und ich frage Leute immer die gleichen Fragen. Und ich habe Spaß dabei. Nummer eins, ich weiß die Fragen und Nummer zwei, ich werte aus, was für Antworten kommen. Und eine Frage, die ich immer wieder frage, ist, habt ihr euch selbstständig, freiwillig verliebt? Dann gucken die mich an und sagen, ey, Junge, bist du noch... Und bis heute muss ich noch auf Leute stoßen, die sich nicht selbstständig, freiwillig verliebt haben. Also du wolltest ihn wirklich? Ja, natürlich. Aber ich wusste nicht, dass er so ein Sack ist. Ja, du hast dich in sie freiwillig verliebt? Ja, sie sieht doch toll aus, aber sie lässt dich nicht mehr berühren. Oder was auch immer. Und dann haben wir Schmerz in den Beziehungen. Wir haben Trauer, wir haben Einsamkeit, wir schweigen, wir schreien, wir gucken, wir machen Grimassen. In 37 Jahren Ehe, Aline und ich, also die Probleme habe alle ich verursacht. Aber in 37 Jahren Ehe, ich kann dir sagen, ich muss meine Frau nur hören, am Ton kann ich dir sagen, welche Gesamtgefühlslage sie momentan empfindet. Oder ich muss nur ihr Gesicht sehen, ich muss gar nichts hören, ich sehe ihr Gesicht und ich denke, oh my God, please send an angel from heaven. Oh mein Gott, sende einen Engel vom Himmel. Jetzt, ich weiß, ihr seid viel besser hier in Düsseldorf, ihr seid intelligent und reich und gut aussehend. Ihr könnt euch bis zum Anschlag shoppen. Ich komme aus einem kleinen Ort im Schwarzwald mit 234 Einwohnern. Und wir bauen seit 30 Jahren dort Kirche und wir haben immer Schwierigkeiten, nicht so wie ihr hier, wir haben Schwierigkeiten, die Stühle zu füllen. Und deswegen haben wir in unserer Vereinssatzung, Netzwerk 43 ist unsere Kirche, in unserer Vereinssatzung haben wir etwas verändert. Wir haben gesagt, wir erlauben auch Kühe mit in Gottesdienst. Dann füllen sich die Plätze besser und deswegen heißen wir Community. So ist das. Ja. Okay, bitte. Jeder von uns hat Schmerz. Jeder Mensch hat Schmerz. Es ist nicht die Frage, hast du Schmerz? Die Frage ist, verdrängst du ihn? Schiebst du ihn weg? Schminkst du deinen Schmerz? Oder gehst du ihn an? Wohl dem Mensch, der seinen oder die ihren Schmerz kennt und sagen kann, als ich viele unruhige Gedanken in mir hatte, beglückten mich deine Tröstungen. Meine Seele wurde beglückt durch deine Tröstungen. Okay, Text. Und Josef gab dem Erstgeborenen den Namen Manasse und sagte, denn Gott hat mich vergessen lassen, alle Mühe meines Vaterhauses. Und dem Zweiten gab er den Namen Ephraim, denn Gott hat mich fruchtbar gemacht im Lande meines Elends. Josef im Alten Testament ist eine Leuchtfigur, ein Leiter unter Leitern, ein unglaublicher Mann. Aber seine Geschichte ist schmerzhaft ohne Ende. Er hat echte Probleme mit seinen Geschwistern gehabt. Er war das Lieblingskind, dafür hat er viele Schläge bekommen. Unter anderem wurde er dann zum Schluss verkauft, in ein Loch geschmissen und für halbtot dann irgendwo an Sklaventreiber verkauft. Und dann ging ein Problem nach dem anderen los. Man hätte sagen können, Josef hat wirklich die Unterseite des Lebens gepachtet. Wenn jemand unten drunter war, er war der Typ. Allerdings, seine Haltung hat das nicht widergespiegelt. Er war ein Typ, der im Herzen bei Gott geblieben ist und der im Herzen Hoffnung nicht aufgegeben hat, obwohl er im Knast war und dann verraten wurde. Er hat geholfen, dann wurde er enttäuscht. Wer hat schon mal geholfen und wurde enttäuscht? Keine Hand, aber vielleicht auch doch eine Hand. Okay. Enttäuscht werden ist nicht so schlimm, aber wenn du Gutes getan hast und dann smack your face, you really don't like that. Das magst du wirklich nicht, weil du hast ja dich verwundbar gemacht. Du gibst Gutes und dann kriegst du Smack in die Fresse. Das geht gar nicht. Jeder von uns hat es schon erlebt. Ich nenne das Familie ist eine Reise. Familie ist eine Reise, bildlich gesprochen, hat nichts mit dem Land zu tun, von Ägypten durch die Wüste nach Möglichkeit ins verheißene Land. Und ich sag dir, Altersdepression schleicht immer so ab 50 aufwärts rein in Menschen, wenn sie nicht ins verheißene Land gekommen sind. Was immer das verheißene Land ist. Der Mensch hält es nicht aus, mehr als 4, 5 Jahrzehnte hoffen, glauben, bitten, wagen und nicht erleben. Wenn du 3, 4 Jahrzehnte, in der Regel schon, ich kann es schon bei Kindern sehen, wenn Kinder mit 10 oder 15 Jugendliche kommen und ich sehe ihnen ins Gesicht, ich kann sagen, oh buddy, you got a lot of pain in your face. Das kannst du sehen. Du kannst an deinen Augen sehen. Komm her, zum Beispiel, das ist so eine Lebensphilosophie, ich habe sie trainiert. Ich komme aus der anderen Ecke. Meine Schwester hat gesagt, der Papa ist tot. Mit 8 hat sich meine Geschichte verändert. Das Skript hätte ich nie angefasst. Eine der Fragen, die ich gehasst hatte in der Schule, kannst du dir vorstellen, eine Frage, dem 8-9-Jährigen gefragt zu werden in der Schule, was macht dein Papa? Ich habe mich gefürchtet vor der Frage, weil ich musste sagen, ich habe keinen Papa. Die anderen haben gesagt, meiner ist Ingenieur, meiner ist Meister in dem Betrieb und wir haben gerade ein neues Auto gekauft und alles geht gut. Und einer, der ist immer nach St. Moritz zum Skifahren gegangen. Und im Sommer ist er nach USA geflogen und nach Colorado. Und er saß neben mir. Und er war der Beste in der Schule und die waren reich, seine Eltern waren Unternehmer. Und ich saß nebendran wie der Abschaum. So, weißt du, einfach so. Das, was übrig ist, wenn es niemand mehr braucht, was man wegfegt und in den Müll macht, so habe ich mich gefühlt. Ich habe nicht so ausgesehen. Die Leute haben auch nicht so über mich gedacht, aber ich habe mich so gefühlt. Und was machst du, um deinen Schmerz loszuwerden? Deine Angst loszuwerden? Deine Sorgen loszuwerden? Mein Vater ist am zweiten Herzinfarkt gestorben, 1972. Meine Mutter hatte mit 63 einen Herzinfarkt und mein Bruder hatte 3 Herzinfarkte, anfangend mit 34. In unserer kleinen Familie von 6 Personen, 4 Kinder, 2 Eltern, gab es 6 Herzinfarkte, 2 Schlaganfälle. Ich bin jahrelang unter der Angst. Jahrelang habe ich unter der Angst gelebt. Ich kriege auch einen. Mein Bruder hat mir das gesagt. Er hat gesagt, Theo, so wie du crazy lebst, da Kirche baust und rumrennst und Zeugs machst und du bist vollkommen verrückt. Du wirst einen Herzinfarkt kriegen. Und Jahre habe ich innen drin Angst gehabt, dass es so passiert. Bis Gott mein Herz berührt hat. Heute kann ich dir sagen, seit Jahren, ich lebe ein Leben an der Kante, bewusst, vorsätzlich. Mein Anti-Burnout-Prinzip ist, morgens beim Rasieren 30 Squats zu machen. Dann putze ich mir noch die Zähne. Dann mache ich nochmal 30 Squats. Bis ich rasiert und Zähne geputzt bin, habe ich schon 60 Squats gemacht. Ich bin gestern in meiner freien Zeit 16 Kilometer durch Düsseldorf ganz langsam, ich nenne das Opa-Jogging. Das heißt, ich trabe und regeneriere mein Leben. Ich kann Dinge auswendig lernen, ich höre Hörbücher, ich bete für Menschen oder ich quatsch mit Menschen. Warum? Weil Gott hat mir so viel geschenkt mittlerweile. Und ich bin so viel schmerzlos geworden, dass ich sage, ich will das investieren. Samen säen. Ich finde es so toll. Sähe Samen in diese Kirche. Sei verbindlich. Sei dabei, gehör dazu. Such dir einen Platz, wo du wirklich zu Hause sein kannst. Und dann ist alles nicht mehr so romantisch, aber jetzt ist echt. Heute Abend kann ich noch nicht nach Hause kommen, aber Ende nächster Woche, nach nochmal einem Seminarblock, fahre ich nach Hause. Weißt du, auf was ich mich freue? Am Freitagabend komme ich nach Hause. Meine Frau wird wahrscheinlich schon im Bett liegen. Und weißt du, was ich mache? Nach 37 Jahren Ehe. It's the greatest thing in my life. To lay next to her. Und höre ihr zu, wie sie atmet. Dann umarme ich sie. Darf ich sie nicht richtig umarmen, sonst kriege ich Ärger. Weil wenn sie aufwacht, holt sie die Knarre raus und hält sie an meine Schläfe und sagt, hasta la vista, Baby, bum, bum. Dann bist du fällig. Aber komm hier. Jeder von uns hat Träume, Sehnsüchte. Jeder von uns hat einen Wunsch. Und deine Happiness ist correlated. Die ist verbunden mit der Erfüllung dieser Wünsche. Nicht alle Wünsche gehen in Erfüllung. Keine Frage. Aber wenn wesentliche Wünsche nicht in Erfüllung gehen, sage ich dir, hast du Schmerz. Und Josef, der Meister des Schmerzes, nennt seine 2 Söhne Manasse und Ephraim. Manasse, du hast mich vergessen lassen, alle Mühe meines Vaterhauses. Was ein Leben muss es sein, wenn du den Schmerz vergangener Tage aus deiner Seele rausgewaschen bekommst. Ich habe keine Angst vor einem Herzinfarkt. Statistisch gesehen sterben alle Menschen, also ich bin ein Mensch, ich werde früher oder später sterben, es sei denn, Jesus kommt vorher wieder, dafür bete ich, aber ich kann ja nicht sicher gehen, dass das passiert, aber im Zweifel zwar werde ich sterben, aber weißt du, was ich mache? Ich werde so glücklich leben, jeden Tag, wie nur irgend möglich. Und ich gebe dir Klammer auf, Klammer zu, ein kleines Prinzip, wer kennt Winnie the Pooh? Winnie the Pooh ist eine süße Story über kleine Tiere. Und ich liebe Tigger am meisten, weil wenn Tigger morgens geweckt wird und sagt, willst du aufstehen, sagt er, it's my favorite thing. Oder wenn Tigger hört, kannst du die Toilette mit mir putzen, it's my favorite thing. Oder wenn Tigger hört, komm, wir gehen zur Arbeit, it's my favorite thing. Oder Tigger, komm, wir gehen essen, it's my favorite thing. Es ist deine Wahl im Leben, aus den Umständen, die du nicht gewählt hast, dein favorite thing zu machen oder zu sagen, wie eine Katze. Sie sitzt in der Ecke des Hauses, in dem sie wohnen muss und zählt und sagt, heute ist 386. Tag meiner Gefangenschaft. Bist du gefangen oder kannst du wählen zu sagen, it's my favorite thing. Das ist deine Wahl. Kerngedanke. Familie ist eine Reise. Jeder hat Vater, Mutter. Meiner ist früh gestorben. Manche, wir haben 4 Locations bei uns im Schwarzwald. Eine in Rheinfelden, eine in Thiengen, eine in Tottnau und die Hauptlocation ist in Segen. Und wir bauen Kirche. Ich stelle mich als vor, wenn ich auf der Straße bin, sage ich, hat Ihnen heute schon jemand einen guten Satz gesagt? Und dann gucken die mich an und vielleicht haben sie schon was Gutes gehört, aber reine Neugier, 90% der Leute sagen, nein. Aber so mit so ein bisschen Vorbehalt, fremder Mann, quatscht sie an auf der Straße. Dann sagen sie, nein, noch nicht. Dann sage ich, glauben Sie nicht an Gott, bis Sie spüren, dass er an Sie glaubt. Und dann sage ich, ich bin unternehmerischer Pfarrer. Unternehmerischer Bergpfarrer aus dem Schwarzwald. Jetzt lachen alle. Finde deine Vorstellung. Du musst nicht sagen, was ich sage, weil es stimmt für dich nicht. Wenn du nicht im Schwarzwald wohnst, sollst du nicht sagen, dass du im Schwarzwald wohnst. Das ist eine Lüge. Das ist nicht gut. Das ist nicht gesund. Aber finde heraus, wie du dich vorstellst, dass Leute sagen, ich will sie kennenlernen, ich will ihn kennenlernen. So wie er denkt und redet, er muss ein angenehmer Typ sein. Man kann das lernen. Und bis dahin gewöhnen dir Dinge an und lernen sie auswendig. Den Satz, hat Ihnen schon jemand einen guten Satz gesagt? Glauben Sie nicht an, ich mache jemand mit dem Finger so, glauben Sie nicht an Gott, was beschwörend. Und er sagt, Sie sind doch Pfarrer. Glauben Sie nicht an Gott, bis Sie spüren, dass er an Sie glaubt. Die Schlüssel ist, zu wenige Menschen in Düsseldorf glauben wirklich, dass Gott an Sie glaubt. Zu wenige Menschen im Schwarzwald glauben, erleben wirklich, dass Gott an Sie glaubt. Weil sie ihre Schmerzfamilienkultur verinnerlicht haben. Und stuck sind. Und deswegen, Kerngedanke an diesem Tag. Familie ist eine Reise. Wir alle würden uns wünschen, schon angekommen zu sein, aber dann bist du tot. Du darfst arbeiten. Deine Story ist der Reichtum deines Lebens. Lange habe ich gedacht, naja, ich will sein wie Tobi, ich gucke ihn doch an. Ist ein schlauer Typ, sieht gut aus, tolle Brille, Tobi, coole Klamotten, alles richtig gemacht. Dann hat er noch einen Hammerberuf und ist verheiratet. Schau mal hier mit dieser Lady. Hey, can I have your life? Natürlich nicht, aber manchmal, was läuft auf Social Media für ein Kloakenzeug zum Teil? Weil ich mach mich, wie ich nicht bin, damit du mich magst, was ich nicht bin, und setz dein Like dran. Entschuldigung, dafür leben wir nicht. Psychologen sagen, du kannst mit 15 Leuten wirklich Beziehung pflegen und 150 kennst du plus minus. Also hey, check all your followers. Werd sie los, das bringt nicht viel. Du kannst nur mit sehr begrenzter Anzahl von Menschen wirklich Beziehung leben. Und mit denen sollte man qualitativ wirklich zusammenarbeiten. Okay, wir kommen zum Punkt. Entweder arbeitest du hart an deiner Familiengeschichte oder deine Familiengeschichte arbeitet hart an dir. Das ist nur eins oder das andere. Entweder arbeitest, Theo, deine Vaterlosigkeit geht nicht weg. Du kannst sie deinen Kindern vererben. Wenn ich einen Geist der Vaterlosigkeit bewahre, wenn ich Angst vor Herzinfarkt habe, wenn Furcht mein Leben prägt, dann gebe ich das meinen Kindern weiter. Die atmen das auf. Nein, ich bemühe mich, mit meinen Kindern passiert gar nichts. Hast du eine Ahnung? Wer lang genug gelebt hat, weiß, wie der Vater, so der Sohn. Wie der Vater, so die Tochter. Wie die Mutter, so der Sohn oder Tochter. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, Familie ist nicht gut oder schlecht. Sie ist, wie sie ist, aber wir müssen dran arbeiten. Ich gebe euch 3 Schritte. Und jede Familie hat eine Schmerzgeschichte. Meine Schmerzgeschichte war die, mein Vater ist viel zu früh aus meinem Leben. Jetzt heute ist es ein Asset. Heute, ich sage dir ganz ehrlich, ich habe mich gebetet dafür, dass mein Vater früh stirbt. Aber heute, ich habe hunderte Teenager begleitet und beraten, wie sie aus dem Leben, das Gott ihnen geschenkt hat, das Maximale rausholen. Warum? Weil das Vaterlose geheilt ist ein Geist der Vaterschaft. Und der tut dieser Welt gut. Es braucht Mütter und Väter in dieser einsamen, aber hochconnecteden Welt. Jede Familie hat eine Schmerzgeschichte und braucht eine Heilsgeschichte. In Galater 3, Vers 13, Hammervers, da heißt es, Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist, damit das Segen Abrahams zu uns kommen kann. Galater 3, 13. Mein Vater, als er 21 Jahre alt war, war Mitglied der Totenkopfstandarte. Er war SS-Offizier und dann war er noch im Mörderclub. Er erzählte meiner Mutter, ich habe das nie live gehört, er erzählte meiner Mutter, einmal haben sie ihn gekornert und sagt, du drückst dich immer vom Umbringen dieser Juden. Heute bist du fällig. Entweder du schießt, oder wir schießen erst dir die Birne und dann sie. Mein Vater hat Dinge gemacht im Krieg, die kannst du dir nicht vorstellen. Er ist viel zu früh gestorben. Ich habe seine Story nie live von ihm gehört. Jede Familie hat eine Schmerzgeschichte. Kenne deine Schmerzgeschichte und dann arbeite mit Gott und guten Freunden an deiner Schmerzgeschichte. Christus hat uns losgekauft, wie ein Tausch. Wenn ich dieses Phone vom Dach vom Holiday Inn runterschmeiße, ohne Hülle, aber auch die Hülle wird wahrscheinlich nicht retten, und ich lasse es runterfallen, wer würde mit mir übereinstimmen, 10 Stockwerke auf ein ungeschütztes iPhone, it's smashed, ist kaputt, richtig? Und ein kaputtes Phone funktioniert nicht. Jeder von uns hat genug Erfahrungen gemacht, die uns smashed haben. Mal mehr, mal weniger und vielleicht denkst du, er ist besser weggekommen und vielleicht hast du mechanisch gedacht recht, aber du kennst ja seinen Schmerz nicht. Heute Morgen im Hotel, das ist Hammer, ich liebe solche Details, kam ein kleiner Junge, ich habe mich gerade mit der Hotelangestellten unterhalten, kam ein kleiner Junge und sagte, ich brauche ein Pflaster, 5, ich brauche ein Pflaster. Und ich kenne die Story, ich habe 2 Kinder, die sind Organisationspsychologen, die therapieren gerade ihren Papa. Nein, aber 31, 29. Und er wollte ein Pflaster. Und dann sage ich, schau mal, zeig mir mal deinen Finger. Da war nichts am Finger. Er hat eine imaginäre Wunde gehabt, für das er ein Pflaster brauchte. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin hoch in mein Zimmer. Ich habe Pflaster in meinem Koffer. Und habe dem Papa ein Pflaster ausgeliefert, das er dem Jungen an seinen Finger macht. Welches Pflaster muss der Himmel auf deine Seele machen, damit dein Herz gesund wird. Jeder hat eine Schmerzgeschichte, aber jeder von uns wünscht sich eine Heilsgeschichte für die Familie. Wie geht das? Das Muster von Scham und Schmerz brechen durch Jesus Christus. Wie geht das? Wie kann diese, was ist dein Papa? Oh, als ich 25, 30 war, war das nicht mehr so tragisch. Das fragt man nicht so. Aber die Scham der Kindheit steckt manchmal in den Knochen reifer Männer. Der Schmerz der Einsamkeit und der Verachtung steckt in den Knochen einer bildhübschen Frau, die 45 ist. Alles hat. You don't know until you know the heart. Bis du das Herz eines Menschen kennst, weißt du nicht, was er liebt. Looks are deceiving, sagt man. Also das Äußere kann betrügen. Weißt du, was freie Menschen sind? Freie Menschen sind die, die das, was innen drin ist, auch nach außen tragen können, ohne damit zu kokettieren. Aber wenn ich immer eine Maske brauche, die ich wechsle, wenn ich mit Tobi bin, habe ich die Maske. Wenn ich mit dir zusammen bin, habe ich eine andere Maske. Wenn ich mit Stefan zusammen bin, habe ich die Maske. Und ihr checkt es. Ihr checkt. Theo hat gerade wieder Maske B drauf. Und hier der Maske A drauf. Und dann hat er Maske Predigen drauf. Leute, es gibt nur einen Weg. Er führt zum Herz Gottes. Und Jesus Christus liebt uns so sehr, dass er uns befreien will. Erstens, wie werde ich frei von Schmerz und Scham und Sorgen und Ängsten? Hinschauen, nicht wegschauen. Ich könnte viel von Caroline Leaf oder anderen Leuten, die in der Hirnforschung neurologisch Studien gemacht haben. Die sagen, klar, das limbische System braucht, dass wenn du ein Problem hast, dass du sagst, check, I recognize it. Check. Ja, da ist eine Angst. Ja, das war schmerzlich. Ja, das war ungerecht. Das war sogar verachtend, was da passiert ist. Aber schau hin mit Gott. Sag, Jesus, ich bin ein vaterloser Junge, aber ab heute übernimmst du Vaterschaft für mich. Ich bin kein Orphan Spirit mehr. Ich bin kein vaterloser Junge. Ich bin ein von Gott geliebter, befähigter junger Mann. Und ich habe Chancen und ich kann gewinnen und ich habe Hoffnung. Hinschauen, nicht wegschauen. Du kannst nicht genug wegschauen, um wirklich heil zu werden. Irgendwann hast du kein eigenes Leben mehr, weil du zu viel weggeschaut hast. Man redet über Self-Awareness, the best friend of a person. Also Selbstwahrnehmung ist der beste Freund eines Menschen. Du musst wissen, wer du bist. Zweitens, nicht nur hinschauen, nicht wegschauen, vergeben, nicht verurteilen. Weil wenn er mich richtig verletzt, dann rede ich mit ihm und ich lasse so an der Seite raus, was für ein Sack er ist und wie er mich über die Klinge springen hat lassen und wie er mich über den Tisch gezogen hat. Und ich sage es ihm, damit ich Macht habe. Und wenn er ihn trifft, dass er schon geprimed ist über ihn. Mache ich natürlich nicht, das sieht super aus und ein toller Mann, das wirst du nie machen. Ne? Aber die Hälfte unserer üblen Nachrede kommt von einem verwundeten Herzen. Das ist, wenn Menschen ihres schlechtes Nachreden nicht stoppen können, nicht versuchen zu stopp, ich sollte das aber nicht reden. Nee, heil. Du solltest ein geheiltes Herz kriegen. Also hinschauen, nicht wegschauen, vergeben, nicht verurteilen. Wenn er ein guter Typ ist, sagt er, weißt du was, ich kenne ihn, er ist super, aber ich glaube, er hat einen Fehler gemacht. Wie wäre es, wenn ich mit euch rede und ihr klärt euer Ding? Nicht verurteilen, nicht anklagen, sondern vergeben. Drüber sprechen. Sprech mit deinem Papa, sprech mit deiner Mama, sprech über die Dinge, die schiefgegangen sind. Und dann wirst du sehen, Gott wird dir helfen, was Neues zu erleben. Und dann drittens und letztens, segnen, nicht fluchen. Segnen heißt Gutes aussprechen. Meine Frau wurde nach 9 Jahren Dienst in einer christlichen Einrichtung oder schon während der Zeit ziemlich verletzt. Und die Folge nach 2 Jahren Ehe, 9 Jahren Dienst, ist, sie war am Ende psychisch, physisch. Ich habe sie mehr oder weniger für 1 Jahr USA auf Händen nach USA getragen. Sie war platt. Und etwas in mir als junger, verheirateter Mann sagt, I kill him. Weißt du, was ich meine? Ich zahle sie ihnen heim. Das zahle ich ihnen heim. Und Gott sagte, Theo, wenn du es heimzahlst, du wirst nie fertig werden damit und du wirst bitter werden. Hat er gesagt, fang an, sie jeden Tag zu segnen. Jetzt war ich in den USA. Ich war weg von den Leuten, die uns verletzt hatten. Und Gott hat mir beigebracht, segne Menschen, die dir... Und sie haben es gar nicht böse gemeint, aber es kam mal böse raus. Und ich habe gelernt zu segnen, wo ich eigentlich gesagt hätte, wenn die verrecken, es wird mich nicht wirklich jucken. Es wird mich nicht jucken. Das hat mein Herz verändert. Heute kann ich Menschen sehen mit Schmerz. Heute kann ich Empathie spüren, nicht weil ich mich dazu bringe. Natural Behavior. Wie wäre das, wenn wir hinschauen, nicht wegschauen, wenn wir vergeben, nicht verurteilen? Ist eine Übung. Und wenn wir segnen, nicht fluchen. John Maxwell, letzter Satz. John Maxwell hat mal gesagt, obwohl du nicht zurückgehen kannst, um einen guten Anfang zu machen, kannst du heute anfangen, um ein gutes Ende zu machen. Ich finde es gut. Mein Anfang kann ich nicht mehr kontrollieren, aber mein Ende ist in meinem Zugriff. Wie wäre das, wenn wir miteinander beten an diesem Sonntagmittag? Jesus, wir danken dir. Ich danke dir so sehr, dass dieser Tag, wo die Aufzugstür aufging und die Meldung, mein Herz wie hat erfrieren lassen, der Paul. Papa ist tot. Dass du den Schmerz, die Scham, die Einsamkeit, die Minderwertigkeit aus meinen Knochen rausgewaschen hast. Wer immer hier ist an diesem Tag. Und du musst nicht deine Hand heben, du musst auch nicht aufstehen, einfach nur da sein. Und sagt, ich habe auch Ängste. Ich bin gelähmt. Oder ich bin so wütend über das, was passiert ist. Ich würde so gerne, aber ich kann nicht. Ich bin blockiert. Ich bin voller Sorge. Dunkle Gedanken plagen mein Herz. Wie wäre das, wenn wir in der Stille unseres Herzens, bevor wir dieses Lied singen, in der Stille unseres Herzens sagen, Jesus, jetzt schaue ich hin mit dir. Und ich gebe dir diesen Schmerz, dieses Unrecht, diese Gemeinheit, diese Einsamkeit, diese Furcht, diese Wut. Jesus, ich gebe es dir. Und ich vergebe den Menschen, die beteiligt waren, es mit hervorzurufen. Ich spreche aus, spreche in deinem Herzen aus. Ich vergebe, ich vergebe. Spreche in deinem Herzen aus. Ich vergebe, ich vergebe. Ich verurteile nicht mehr. Ich lasse los. Jesus, du urteilst. Ich vergebe. Und dann, ich kann es förmlich sehen, wie wenn das Dach über deinem Leben, der Schatten über deinem Leben, Krankheiten über deinem Leben, Flüche über deinem Leben zerbrochen werden in Jesu Namen. Weil du sagst, ab heute segne ich. Ich lerne zu segnen. Vielleicht gelingt es mir nicht gleich, aber die Typen, die mich platt gemacht haben, die segne ich. Die Menschen, die mir Mangel zugefügt haben, Verachtung gegeben haben, ich segne sie in Jesu Namen. Ich fühle es noch nicht ganz, aber mein Wille entscheidet sich. Ich segne nicht. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du uns liebst und dass du uns segnest. Vielleicht noch ein Wort zum Schluss. Psalm 94, Vers 19. Als viele unruhige Gedanken in mir waren, beglückten deine Tröstungen meine Seele. Empfange seine Liebe. Er macht mit dir ein neues Leben. Du kannst nicht mehr an den Anfang zurückgehen, um es gut zu machen. Aber du kannst heute anfangen, um ein gutes Ende hervorzubringen mit Jesus. Empfange den Mut, empfange den Segen, empfange seine Liebe. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Vielleicht können wir ein Lied singen oder Stefan kommt und bewahre in deinem Leben die Hoffnung. Er kann alle Dinge gut machen, alle Dinge. Er braucht ein bisschen Zeit, aber er macht alle Dinge gut. Er ist ein Heiler und Erlöser. Amen.